Ja, wunderschönen guten Abend. Ich gucke mal ganz kurz, ob die PowerPoint gleich kommt, ob ich die sehe. Die Frage nach dem Warum ist das erste Thema, was wir heute abends besprechen wollen. Und der zweite Abschnitt wird dann sein zu dem Thema das Loslassen und der Prozess dahin. Ich bin viele Jahre gläubig gewesen und auch im Dienst gewesen, habe gepredigt, gelehrt, war Dozent in der Bibelschule, bis bei uns 2012 die Krebsdiagnose so in die Familie hineingerasselt war. Wir haben in Brüssel gewohnt, waren gerade kurz vor dem Umzug nach Deutschland. Ich war ein gefestigter Christ und alles. Und wir hatten am Anfang die Diagnose mit Lungenkrebs bei meiner Frau Angela mit der Hoffnung, dass wir da rauskommen, und man hat dann auch operiert und eine Bestrahlung gemacht, aber dann hat man nach einem halben Jahr gemerkt, dass noch vor der OP sich Mikrozellen bis ins Gehirn durchgearbeitet hatten, und dann kamen da die Symptome. Und dann wusste man praktisch, wenn Krebs gestreut hat in ein Fremdorgan, dass das praktisch eine rote Linie ist, die man überschritten hatte. Und von da an haben wir direkt uns mit dem Tod beschäftigen müssen. Und die Zeit damals, kann ich mich genau erinnern, war so der dunkelste Herbst, den ich hatte, so von dieses Auseinandersetzen mit dem möglichen Tod. Und die Frage, warum lässt Gott das zu? Ich habe mir die Beine ausgerissen in den Dienst für ihn. Warum belohnt er mich so schlecht? Also man tut so viel, und ist das der Dank dafür? Und man hat drei kleine Kinder, die nichts verbrochen haben, und die müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, dass sie ihre Mutter verlieren. Das sind also Themen, die hochkommen. Und das Erste für uns ist, dass wenn solche Fragen hochkommen in der Situation der Trauer, dass das völlig normal ist. Ich werde das gleich noch ein bisschen beleuchten. Und wir werden in der Kürze der Zeit die Dinge staccato-mäßig abhandeln, aber wir wollen da nicht herzlos sein, sondern einfach sagen, wenn euch Menschen begegnen mit der Warum-Frage, nie eine Antwort geben, weil du kennst keine Antwort, ja? Und B, meistens steckt hinter der Warum-Frage, die intellektuell gesprochen wird vom Kopf her, so: ich will Informationen, warum lässt Gott das zu? Der Schrei des Herzens, der sagt, es tut weh. Und das muss man ein bisschen unterscheiden können. Du kannst ja die Leute zu mir schicken. Ich kann dir einen Vortrag halten zum Thema Warum, was die Optionen sind. Aber da geht keiner mit einem geheilten Herzen nach Hause mit so einer Diagnose, weil das Herz blutet. Und deshalb ist das, was der Mensch sagt, wenn er sagt, warum Gott, oft ein: ich bin einsam, es tut mir weh, ich bin kalt, mir ist kalt, ich bin verloren in der dunklen Welt und ich brauche jemanden, der mich festhält. Ich brauche Geborgenheit, Schutz, Wärme von Gott und von Menschen. Ist also eine ganz andere Ebene, also eigentlich das Herz und nicht so sehr der Intellekt. Als ich dann mich so durchgerungen habe durch diese Fragen und angefangen habe, mich damit selbst auseinanderzusetzen und zu beten und zu lesen und zu ringen, hat Gott dann langsam in diesem Herbst angefangen, mir Antworten zu geben. Eine der Antworten war die, dass, und ich formuliere das jetzt einfach alles ganz kurz hintereinander, eine der Antworten war die: wer hat dir versprochen bei deiner Bekehrung, dass du, wenn du dich bekehrst, ein krebsfreies Leben haben wirst? Oder: bekehr dich zu Jesus und du wirst kein Leid haben. Hatte das irgendjemand versprochen? Weil ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, da ging es um den Himmel und die Hölle, dass ich ewiges Leben habe bei Gott. Mir hat damals keiner versprochen, wenn du jetzt deine Sünden bekennst, dann wirst du nie Krebs bekommen und nie Leid haben in diesem Leben. Und trotzdem war die Enttäuschung über Gott, dass er sowas zulässt, gigantisch. Die war einfach da. Und es ist gut, wenn wir solche Fragen haben, dass wir die aussprechen dürfen, dass wir als Angehörige nicht sagen, hui, das darf man nicht sagen, oder schnell einen Bibelvers drauf tun und zukleben, damit der Mensch schweigt, weil das klingt irgendwie so, als ob er Gott angreift. Hiob hat mit Gott gerungen und David auch. Und solange du dich bei Gott ausheulst, bist du in guter Gesellschaft. Gott kann das ab. Wir heulen uns bei Gott aus, ordnen die Dinge bei ihm und gehen mit ihm weiter. Das ist die beste Therapie, die man haben kann. Deshalb ist es für uns wichtig, solche Fragen zuzulassen und die auch zu behandeln. Eine andere Antwort war die nach dem Leid, was so in das Leben hineinkam, ist, dass jeder Mensch, der in diese Welt kommt, unter der Sünde Adams geboren wird. Und es muss gar nicht sein, dass es einen gewissen Zweck gibt, warum Gott gerade in unsere Familie den Lungenkrebs in dem Jahr hineingeschickt hat. Wir würden sogar sagen, es ist eine Zulassung und nicht ein Schicken. Aber selbst da muss es keinen spezifischen Zweck geben, weil die Bibel sagt eindeutig, dass am Anfang, als Adam gesündigt hatte, der Tod über die ganze Menschheit kam. Und ich habe eine kleine Schwester, die ich nie gesehen habe, weil sie im Krankenhaus 3 Tage nach der Geburt gestorben ist. Meine Frau ist mit 49 gestorben. Und die Entrüstung, die wir haben und dieser Schmerz, und die ist der, warum hat sie nicht bis 80 oder 90 gelebt? Weil das ist unsere Erwartung. Wenn sie mit 80 oder 90 gestorben wäre, dann hätte ich nicht die Frage an Gott gehabt, warum. Ich hätte getrauert, aber nicht diese Warum-Frage, sondern es ist dieses Unterbrechen in der Mitte. Ich habe eine längere Erwartung. Ich erwarte, wenn jemand geboren wird, dass er das ganze Paket hat. Und jetzt ist eine Unterbrechung in der Mitte. Und eine der Antworten, die Gott mir gegeben hat, ist, dass jedes Leben, auch wenn es nur 3 Tage alt ist, ein Geschenk von Gott ist. Und du kannst von Gott nicht erwarten, dass er jedem die 80 Jahre gibt. Zumal, wenn du sagst, Gott, ich bin erst zufrieden mit dir, wenn du die 80 Jahre gibst. Und wenn du das unterbrichst in der Mitte, dann bin ich richtig sauer auf dich, weil dann hast du irgendwie deine Pflicht nicht erfüllt. Und das war die Antwort, die ich dann bekommen habe, ist meine kleine Schwester mit 3 Tagen. Sie hat von Gott Existenz geschenkt bekommen. Sie lebte. Sie hat von meinen Eltern einen Namen bekommen. Katie Friesen. Und die gibt es. Wenn Gott gesagt hätte, oh, das arme Kind wird sterben, also verhindern wir einfach biologisch, dass es da zu einer Befruchtung kommt, dann hätte es sie nie gegeben als Person. Und so ist sie als Person entstanden. Sie gibt es in alle Ewigkeit. Und sie hat das irdische Leben auf der Erde übersprungen, nur 3 Tage hier gehabt und lebt jetzt im Himmel weiter. Wenn ich jetzt zu Gott komme und sage, Gott, ich bin richtig sauer auf dich, dass du meiner Schwester nicht die 80 Jahre auf der Erde gelassen hast. Also wenn Gott so Hochdeutsch sprechen würde wie ich, Eduard Friesen, dann würde er sagen, wenn du gläubig bist, dann müsstest du wissen, dass der Himmel wichtiger ist als die Erde. Und Ewigkeit ist wichtiger als 80 Jahre auf der Erde. Das ist also eine ziemlich heidnische Frage, herzugehen und zu sagen, warum hast du die 80 Jahre auf der Erde verkürzt und sie direkt in den Himmel genommen? Wenn du wirklich gläubig bist und diese Dinge mit dem Himmel ernst meinst, dann ja, so. Und das sind so Dinge, die man braucht man Zeit, da hineinzukommen und das zu verstehen und irgendwann einen Frieden damit zu gewinnen, dass das so ist. Und langsam klingt der Schmerz dann irgendwann ab, aber das sind alles langsame und lange Prozesse. Hier sind einige kurze Antworten, die oft gegeben werden, mit denen Menschen versuchen, Menschen zu trösten, die gerade leiden. Das erste ist, Gott hat etwas Besseres für dich. Das kann man bei einem Job sagen. Wenn man andere Dinge erlebt, wie zum Beispiel einen Verlust eines Menschen, dann ist sowas brutal, sowas geht nicht. Menschen sind nicht auswechselbar, Menschen sind einmalig. Diese PowerPoints, die könnt ihr dann die beiden Präsentationen natürlich noch bekommen von den Technikern. Ich merke gerade, dass der Text ein bisschen zu klein für hier ist. Tut mir leid. Da müsst ihr es nachlesen, aber ich lese. Das zweite ist, man tröstet Menschen damit, dass man sagt, du bist etwas Besonderes, dass Gott dir so etwas zutraut. Ich könnte so etwas nie tragen, aber du schon und Gott wusste das und deshalb traut er dir das zu. Das klingt im ersten Moment irgendwie besonders und du fühlst dich dann vielleicht auch besonders, wenn du das glaubst. Aber das Problem ist, hier wird der Schmerz und die Bedeutungslosigkeit des Todes umgemünzt in eigene Wertsteigerung. Du hast auf der einen Seite die Brutalität von etwas, was kaputt geht im Leben und plötzlich wirst du zu etwas Besonderem gemacht und das ist so eine Art Trostpflaster. Und das ist gar nicht gesund, das ist gar nicht gut, weil der Mensch dann anfängt, sein Leid zu definieren an seinem Besonderssein und das irgendwie zu einer besonderen Stütze für seine Identität nimmt. Im Grunde genommen muss man sagen, so besonders ist das nicht, wenn jemand wegstirbt. Es gibt Dinge, die ungewöhnlich sind, und dann gibt es den gewöhnlichen Tod. Und zwar jeder, der verheiratet ist, ungefähr die Hälfte von uns, statistisch genau die Hälfte von uns, die verheiratet sind, werden ihren Ehepartner beerdigen. Die anderen werden halt früher sterben und beerdigt werden von ihrem Ehepartner. Aber es wird jedem von uns begegnen. Dann wird jeder von uns, und zwar zu 100%, die eigenen Großeltern und Eltern beerdigen. Das ist der Lauf der Dinge. Das heißt also, wir laufen alle in diese Dinge hinein. Und dann gibt es die ganz ungewöhnlichen Fälle da, wo es in der Lebensbiografie etwas passiert, was viel zu früh stattfindet. Und das ist dann total ungewöhnlich. Aber wir wollen uns nichts Besonderes da herausziehen. Das ist kein wirklicher Trost. Der einzige Trost, den Hiob am Ende hatte, ist, dass er Gott mit seinen eigenen Augen gesehen hatte. Das ist das, was er am Ende ausspricht. Und das hat ihn heil gemacht. Jetzt hat er ihn nicht gesehen, aber er sagt, ich habe dich mit meinen Augen gesehen, weil er eine Begegnung mit Gott hatte, die so intensiv war, dass es seinen Schmerz und sein Leid weggespült hat und er ultimative Geborgenheit und Trost und Halt in Jahwe gefunden hat, obwohl er ihm keine einzige intellektuelle Frage beantwortet hat. Und das ist das, was Menschen eigentlich brauchen, hin in die Quelle des Lebens zu kommen und dort die Nähe bei Gott zu suchen. Dann wird der Schmerz langsam abklingen. Aber das bedeutet nicht, dass es ein Quickfix ist. Das bedeutet nicht, dass es schnell passiert, wie bei einem Schalter. Und hier auf der Erde dauern diese Dinge lang, manchmal viele Jahre. Aber je nachdem, wie der Fall ist. Ganz oft sagt man auch, daraus wird etwas Gutes entstehen. Ich habe früher den Satz auch immer zitiert, wenn jemand verstorben war, man wollte jemanden trösten, dann hat man so diesen falschen Druck. Man sieht die Person, die leidet, ist in Tränen und dann musst du irgendwas sagen aus der Bibel, am besten etwas, wo du mit einem Vers den Schalter umlegen kannst bei der anderen Person. Und sowas gibt es nicht, aber trotzdem wird oft gesagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dieser Vers kann missverstanden werden. Der Vers kann so falsch verstanden werden, dass das heißt, das musste passieren, damit etwas Besseres in deinem Leben passiert. Zum Beispiel, deine Mutter musste sterben, damit du zum Glauben kommst. Das ist spekulativ, sowas sollte man nicht sagen. Oder das musste passieren, damit andere Dinge in deinem Leben geregelt werden, damit der Mensch Geduld lernt oder was auch immer. Aber da musst du mal ein bisschen nachdenken. Wenn du sowas sagst, bedeutet das, dass Gott ein Menschenleben opfert, damit etwas Kleineres, versteht ihr? Und dann guckst du nochmal in den Text rein und machst eine vernünftige Analyse dazu. Und dann merkt man hier im ganzen Text geht es um die Verfolgungsleiden. Und alle Dinge, die hier geschehen, sind Dinge, die er ab dem 5. Kapitel aufzählt, der Paulus, nämlich die Anfechtung, die Verfolgungsleiden, die Bewährung und Ausdauer und Hoffnung produzieren. Das bedeutet also nicht, Gott schickt etwas in dein Leben, damit du etwas lernst, sondern das Übel kommt sowieso ins Leben wegen der Sünde Adams. Mehr sagt der Bibelvers nicht. Aber Gott wird auch das schlimmste Übel, was in dein Leben kommt, nutzen, für dich, wenn du mitmachst, wenn du bei Gott bleibst, dass es dich im Glauben nach vorne bringt. Und das ist etwas, das kannst du entscheiden. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein Keil. Wenn ich hier stehe, Gott sei Dank habe ich dieses Mikro heute, dann kann ich mich ein bisschen bewegen. Geht das mit der Kamera oder mache ich euch alles kaputt da oben? Dass wenn ich hier so stehe, mitten im Leben und ich habe schon die ganze Zeit Probleme mit Gott und bin distanziert und ringe mit vielen Dingen und habe ein generelles Misstrauen gegen Gott und dann kommt Leid in mein Leben hinein, dann drängt es mich von Gott weg und dann sehe ich Gott nur noch durch das Leid und dann ist die Frage, ja, wenn du sowas zulässt, dann will ich nicht an dich glauben, dann gibst dich nicht da. Aber wenn man so wie Paulus mit Gott lebt und ihm vertraut und eine enge Beziehung zu Gott hat und dann haben wir 2. Korinther 12 und dann kommt brutales Leid ins Leben, bei ihm die Verfolgungsleiden, dann drängt es dich zu Gott hin Und du betest, Gott, bitte nimm das weg. Und Gott sagt, lass dir meine Gnade genügen. Und dann sagst du, dann will ich mich der Gnade rühmen und der Schwachheit rühmen. Weil das Leid hat immer eine Bewegungsmacht. Es hat ein Momentum, es hat eine Kraft, es schiebt dich irgendwo hin. Aber du entscheidest, wohin es sich schiebt. Und viel davon ist in der Leitsituation, was du entscheidest, ob du dich nach Gott ausstreckst oder nicht. Und viel davon wird getroffen in den Jahren davor, wie du davor gelebt hast. Ob du grundsätzlich stabil bei Gott sein wolltest oder ob du Larifare gelebt hast. Ganz, ganz weit weg von Gott, weil so wirst du dich dann später auch bewegen. Deshalb auch dieser falsche Schluss, viele sagen, ja, Leid, das, nur durch Leid lernt man all die guten Dinge und durch Leid wird so viel Gutes entstehen. Die Wahrheit ist, durch Leid entstehen ganz brutal schlimme Dinge. Menschen werden zum Schlechten verändert durch Leid und andere Menschen werden zum Guten hin verändert durch Leid. Leid macht beides. Wir gucken halt immer nur selektiv hin und suchen uns das aus, was wir immer jeweils für die Behauptung brauchen. Leid macht beides in unserem Leben, aber es ist deine Entscheidung, was es mit dir macht. Und deshalb ist es für uns wichtig zu sagen, mein Trost ist der, dass wenn jemand Geliebtes aus seiner Familie stirbt, brauchst du überhaupt gar nicht zu spekulieren, warum hat Gott das jetzt zugelassen in deinem Leben, als gäbe es da jetzt eine Antwort für dich darauf. Du wirst nie eine Antwort bekommen. Und wenn dir jemand sagt, ja, etwas Gutes wird daraus entstehen, dann frage ich mich, was soll, wenn ein Mensch, den man nicht aufwiegen kann mit Geld oder mit Erfahrungen oder Charaktereigenschaften, ein Menschenleben, was hier aufhört auf der Erde, was soll wichtiger wiegen, als das, dass Gott sagt, den opfer ich, damit das hier passiert. Dieses Denken ist ein zutiefst heidnisches Denken. Gott denkt so nicht. Und das findet sich auch nirgendwo in der Bibel. Die Menschen setzen sich das so zusammen. Und deshalb sagen wir, ich übersetze das mal in meine Situation. Ich habe 3 kleine Kinder gehabt und die haben erlebt, standen mit mir zusammen am Grab, wie ihre Mutter beerdigt wurde. Wenn mir jetzt jemand sagt, ja, daraus muss was Gutes entstehen, Gottes Exzel, dann ist für mich die Frage, okay, was zum Beispiel bei den dreien? Was? Was kann entstehen, was besser ist, als die eigene Mutter zu behalten? Einfach mal ein bisschen zu Ende denken, konkret. Und wenn man es konkret zu Ende denkt, merkt man, wie ultimativ stupide einige der Dinge sind, die wir manchmal sagen. Das stimmt ja gar nicht. Aber für mich war klar, wir wollen gläubig sein und für die Kinder auch. Und wir haben durch diese ganze Zeit hindurch gebetet und gerungen mit Gott und uns auf Gott hin ausgerichtet und auch in der Leidenszeit. Ich habe dafür gesorgt, dass wir im christlichen Kontext waren und Leute haben sich um die Kinder gekümmert. Sie sind heute alles stabile Christen. Und da bin ich ultimativ dankbar dafür. Was hat das Leid mit ihnen gemacht? Nun, das Leid hat sie vorbereitet auf andere Leiterfahrungen, die im Leben kommen werden. Das Leid hat sie empathisch gemacht mit anderen, die leiden, weil die wissen, wie man sich fühlt. Andere Dinge werden mir vielleicht in Zukunft mal auffallen, was sie gelernt haben könnten aus der Situation. Aber sehr viel mehr sehe ich im Moment nicht. Ich bin einfach dankbar, dass das tolle Kinder sind und dass die einen guten Weg machen und dass sie alle gläubig sind. Das heißt also, wird Gott die Dinge zum Besten dienen, wenn wir uns auf ihn verlassen lassen, also dass er etwas Gutes daraus macht? Ja, aber es ist etwas anderes zu sagen, er hat es deshalb geschickt. Das müssen wir so ein bisschen unterscheiden können. Und deshalb ist, wenn Paulus einen Ausgleich erwartet in Römer 8, Vers 28, dann immer den Ausgleich im Himmel, keinen irdischen Ausgleich, sondern wir werden es im Himmel besser haben. Grundsätzlich ist es so, wenn wir uns mit dem Thema Leid auseinandersetzen, dann haben wir oft, passiert da etwas in unserer Psyche bei dieser Warum-Frage. Und zwar, wir wollen versuchen, Kontrolle zu erlangen durch Wissen. Mir hat eine Psychologin das mal erzählt. Nachdem das alles passiert war, bin ich wieder zurück in die Heimatgemeinde nach Brüssel. Und da habe ich eine alte Schwester in der Gemeinde gehabt, die war eine studierte Psychologin und hat viel Seelsorge gemacht. Und sie sagte mir, dass die Frage nach dem Warum ist oft die, das Schreien eines rebellischen Menschen gegen Gott, der sagt, ich will Kontrolle haben. Und jetzt verlierst du Kontrolle dadurch, dass dein Leben aus der Gewohnheit herausbricht, dass alle gesund sind, dem Beruf nachgehen und so. Es kommt in ein Durcheinander. Jetzt bist du im Chaos und jetzt greifst du nach anderer Kontrolle. Und zwar, ich will wenigstens Informationen haben, warum das hier passiert. Und wenn ich diese Informationen habe, dann bin ich zufrieden. Und es ist was anderes, als sich auf Gott zu verlassen. Das sind interessante Gedanken, die enorm hilfreich für uns sind. Und das ist etwas, was ich auch erlebt habe. Wenn so etwas Brutales in dein Leben hineinkommt, dann ist deine eigene Überzeugung, dass das Leben regelmäßig läuft und dass es geordnet läuft und dass es sicher läuft, kaputt. Und dein Bedürfnis nach Sicherheit ist kaputt. Und du hast weniger Hoffnung, dass das, was du in Zukunft tust, dass das Frucht bringt und dass man in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch da ist. In dem Moment ist das kaputt. Für dich ist alles durcheinander. Du hast wenig Hoffnung auf irgendwas in der Situation. Und deshalb ergreift man ganz oft nach dieser Information dann zu sagen, wenn ich die Antwort weiß, dann wird es mir besser gehen. Und unsere Antwort ist die, nee, würdest du nicht. Die Nähe Gottes, dann geht es dir besser. Dann spürst du Sicherheit. Ne, so der Herzschlag des Vaters. So, stell dir vor, kleines Kind, ne, du hast dich gestoßen, Mama oder Papa nehmen dich auf den Schoß und drückt dich ganz fest an dich. Da, wo es warm ist, kuschelig, geborgen, das sind so die ersten Minuten des Lebens, ne, die hat man da verbracht. Das ist so ein Urgeborgenheitsgefühl, was du hast. Das ist Nestwärme pur. Das erlebst du mit Gott. Und wenn du das hast, das ist das, was deine Seele eigentlich braucht und danach schreit. Wir laufen in der Gefahr, wenn wir uns lange mit der Frage auseinandersetzen, mit der Frage nach dem Warum und keine Antworten bekommen. Es gibt Menschen, die sagen dann, ja, dann will ich auch gar nicht nach Gott, an Gott glauben. Dann laufen wir Gefahr, dass wir Gott zum Diener machen für unsere eigenen Wünsche. Ich habe mal jemanden gehabt bei uns in der Gemeinde, die hatte sich bekehrt und ich wusste, dass der Mann ungläubig ist. Und dann sagte ich zu ihr dann, lad uns doch mal zu dir nach Hause ein, dass wir da hinkommen und dem Mann so ein bisschen erzählen, was wir glauben, damit er nicht denkt, dass du in einer Sekte gelandet bist. Und dann hat sie das gemacht. Ich komme hin, Tee an den Tisch und wir sitzen und ist ein ganz netter Kerl. Der sagt mir direkt so, total schön, dass du gekommen bist, unterhalten können wir uns gerne. Aber ich will dir gleich sagen, ich werde mich nicht bekehren. Und dann sage ich, ja, okay, warum? Sagt er, es gibt 2 Dinge. Erstens, mein Vater hat meine Mutter geschlagen. Er war ein Alkoholiker. Warum lässt Gott das zu? Und zweitens, meine Mutter ist in der Mitte des Lebens blind geworden. Warum lässt Gott das zu? Und deshalb kann ich an Gott nicht glauben. So, da war es natürlich hilfreich, dass ich selbst gerade in der Situation mit der Krebsgeschichte war. Wir waren gerade richtig tief drin. Aber noch vor der Beerdigung haben wir gesagt, ja, okay, leid, so, uns geht's genauso, das ist schwer. Und dann haben wir das ganz langsam aufgerollt. Und am Ende standen 2 Fragen. Erstens, wer hat deine Mutter geschlagen? Und wer hat gesoffen in der Familie? Hat Gott die Wodkaflasche deinem Vater in den Mund gehalten? Wie oft hat dein Vater selbst die Flasche genommen, obwohl ihm gesagt wurde, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Und er hat immer weitergemacht. Wer hat sich zum Alkoholiker gemacht, Gott oder er? Und 2. Frage war, wer hat im Garten Eden von der falschen Frucht gegessen? Adam oder Gott? Also sollten wir Adam beschimpfen und nicht Gott. Nicht Gott für etwas beschuldigen, was er gar nicht gemacht hat. Gott hat Adam gesagt, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du an dem Tag sterben. Und damit kam der Tod in die Schöpfung hinein. Das heißt, es ist Adams Schuld. Und die Lösung für ihn war, dann zu sagen, bevor wir jetzt überhaupt noch über Bekehrung reden, habe ich gesagt, keine Angst, ich werde dich jetzt nicht bekehren, aber ich will nur gerne eine Sache klären. Wir müssen beten, dass du bei Gott Buße tust, dass du ihn falsch beschuldigt hast, weil das war unfair, das war ungerecht. Du hast einfach falsche Sachen gegen ihn behauptet. Und dann haben wir gebetet. Ich habe vorgesprochen, er hat nachgesprochen. Das war noch keine Bekehrung, hatte ich ihm versprochen. Es ist keine Bekehrung, keine Angst. So, und danach haben wir uns hingesetzt und gesagt, ob er sich jetzt bekehren will. Dann hat er ja gesagt. Und direkt den Glauben an Jesus angenommen. Und oft bauen sich diese Dinge auf, wo ich das Gefühl habe, dass der Teufel diese Fragen nutzt, diesen Schmerz nutzt. Und die Warum-Frage ist, okay, darf jeder stellen und du sortierst dich dadurch nach einer Zeit, aber wenn jemand dann nach 10, 20, 30 Jahren da drin hängt und deshalb alles doof und nicht an Gott glauben, dann hat der Teufel einen richtigen Strick um den Kopf dieses Menschen gezogen und hält ihn fest mit Bitterkeit. Und da müssen wir Menschen rausführen mit Loslösung. Und das ist ein Befreiungsgebet durch Buße. Hier sind ein paar interessante Dinge, über die kann Hansi vielleicht gleich noch ein paar Sätze loslassen. Hansi, hättest du nicht gedacht, ne? Kann es sein, dass wir sagen, warum? Weil wir überhöhte Erwartungen haben. Wir erwarten, dass die Dinge perfekt laufen, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass die Dinge perfekt laufen. Und wir stellen uns nicht mehr darauf ein, dass Menschen einfach so in der Mitte des Lebens wegsterben. Aber vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren, als die Medizin noch nicht so weit war wie heute, da hat man diese Erwartung gar nicht gehabt, wie wir sie heute haben. Unsere Erwartungen sind gestiegen. Ist die Warum-Frage ein Problem der Wohlstandsgesellschaft? Vergleich das mal mit Trauer in armen Ländern. Hansi, du warst ja lange Zeit in armen Ländern unterwegs auf dem Missionsfeld, wie Menschen dort trauern. Wie groß ist die Entrüstung, wenn jemand stirbt? Ist das so, dass man nach 5, nach 10, nach 15 Jahren da immer noch so etwas mit sich rumträgt, nicht loslassen kann? Es kann sein, dass es ein Schmerz ist, es kann aber auch sein, dass es eine Wut ist. Mein Eindruck ist, dass in armen Ländern, dadurch, dass man überhaupt gar nicht daran gewöhnt ist, dass man alles im Griff hat, man sehr viel mehr wie ein Boot auf dem Meer sich nach dem Wind immer wieder neu ausrichtet und dass man diese Dinge sehr viel schneller verkraftet und in der Gemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft wieder zur Kraft findet und zum Trost findet. Es gibt Trauerphasen, die ist je nach Kultur unterschiedlich lang, aber in vielen Ländern ist es ungefähr ein Jahr. Und das wird auch markiert, auch nach außen mit Ritualen und allem. Aber man kommt dann irgendwann wieder in einen normalen Flow rein, weil man von vornherein eine Akzeptanz hat, dass Leid Teil des Lebens ist. Und in unserer hochtechnisierten Gesellschaft, in der wir gelernt haben, dass man so viel selbst in den Griff, in die Kontrolle kriegen kann, was gut ist, haben wir diese Gedanken und diese Erinnerungen ganz verloren, weil wir weder vor Grippe noch vor anderen Dingen Angst haben. Früher ist man an sowas gestorben. Und für uns ist es so selten geworden, dass für uns, wenn es dann eintrifft, dass wir totale Machtlosigkeit erleben, dass für uns ein umso größerer Schmerz ist, weil es diese Erwartung, die wir haben, so kaputt macht. Ist das, Hansi, so halbwegs so der Vergleich mit dem, was du auch gesehen hast? Wie? Ja, dort gehört der Tod zum Leben dazu. Ja. Und das kannst du jetzt keinem sagen, der gerade jemanden verloren hat, der kommt zu dir und du erzählst ihm das. Ne? Das sickert irgendwann ein, aber nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr kann man einfach diese PowerPoint mal geben und sagen, lies das, und wenn der sauer ist, dann ist er nicht auf dich sauer, sondern auf den bösen Eduard, der die PowerPoint geschrieben hat. Aber dann kann man mal drüber nachdenken, wo hängen meine Erwartungen hier und was löst dort den Schmerz aus? Es gibt grundsätzlich zwei mögliche Antworten. Die zweite Antwort, die kannte ich schon immer. Die erste Antwort, auf die bin ich erst sehr viel später gekommen. Die zweite Antwort ist, warum hat Gott das Leid zugelassen? Die Antwort bekommst du im Himmel. Im Himmel werden wir eines Tages dastehen und Gott würde sagen, das und das und das und das in deinem Leben habe ich deshalb zugelassen. Später, als ich schon Bibelschullehrer war und Prediger und diese Dinge so in unser Leben gerauscht sind, ist mir aufgefallen, dass das ja auch gar nicht nirgendwo in der Bibel steht. In der Bibel steht nirgendwo, dass Gott uns Antwort geben wird, warum gewisse Dinge in unserem Leben passiert sind. Nirgendwo wird gesagt, dass im Himmel wir diese Antworten darauf bekommen, dass er Tränen abwischen wird, dass er uns trösten wird, dass kein Leid, kein Geschrei geben wird, ja. Aber dass er uns sagen wird, was, wo, wie, warum. In der Bibel steht noch nicht mal, dass jedes Unglück und Unheil und jede Leiterfahrung in deinem Leben eine Absicht hatte von Gott her, dass genau das passieren musste, damit etwas anderes in deinem Leben ausgelöst wird. Noch nicht mal das steht in der Bibel. Und dann ist es für mich als Bibelschullehrer dann gerade in der Zeit sehr wichtig gewesen, grundsätzlich immer so, man zieht sich auf das zurück, was die Bibel sicher sagt, das kann man lehren und alles andere ist ein bisschen menschliches Nachdenken und Spekulation. Das, was die Bibel mit Sicherheit sagt, ist, dass diese Leiterfahrungen eine Folge von Adams Ursünde sind. So, das wissen wir. Und deshalb kommt das Leid in die Welt. Und die Spekulation, die ich dann darüber anführe, die hilft nicht, die ist nicht hilfreich. Das bringt keinen weiter. Und selbst wenn du total cleveren Gedanken hast, wird der A falsch sein, ja, weil es ist ja nicht in der Bibel drin. Und B, der Mensch braucht ja eigentlich deine Nähe und deine Geborgenheit und deine Unterstützung. Und deshalb ist es für mich wichtig, an diesem Punkt kann ich mich neu entscheiden. Wenn Leid mich trifft, muss ich mich entscheiden, ob ich Gott vertraue. Ob ich Gott vertraue, nur wenn ich sage, Gott, du schenkst mir Gesundheit, du schenkst mir 3 Kinder, du schenkst mir eine Frau, du schenkst mir einen Job, du stattest uns gut aus, wir haben Haus, Auto. Und die Wünsche sind eigentlich alle erfüllt. Die Wunschliste hast du gut abgearbeitet. Also, weil du mir diese Gaben alle gibst, die ich von dir wollte, deshalb vertraue ich dir. Das ist die Frau Hiobs. Die hat sich an diesen Wünschen, gerade an den Kindern, festgehalten. Und als Gott dann zugelassen hat, dass diese Kinder gestorben sind und dass der Wohlstand weg war, da war auch ihr Glaube an Gott weg. Und sie sagte zu Hiob, ne, verfluche Gott und stirb. Da ist nichts mehr. Das heißt, diese Frau hatte nichts anderes als ein Wohlstandsevangelium. Gott als Maskottchen, das dir das bringen soll, was du willst. Als Glücksfee sozusagen. Das heißt, ihr Glaube hing an den Gaben. Und als die Gaben weg waren, war auch ihr Glaube weg. Da war nichts mehr da. Oder aber wir entscheiden uns zu sagen, ich glaube an den Geber. Ich hänge meinen Glauben nicht an die Gaben, die er gibt, sondern an den Geber. Und wenn ich sehe, dass die Gaben da sind, dann preise ich ihn. Und wenn ich merke, dass plötzlich etwas wegbricht und ich in Not gerate, dann mache ich das wie Hiob und ich halte mich trotzdem an ihn fest. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Und ich vertraue darauf, dass Gott gut ist, obwohl ich nicht verstehe, warum er das hier zugelassen hat. Er hätte es verhindern können. Ich vertraue darauf, dass Gott es mit mir gut meint, obwohl es gerade wehtut. Ich vertraue darauf, dass Gott mich liebt, obwohl dies eine brutal lieblose Situation ist, in der ich gerade drin stecke. Und ich vertraue darauf, dass Gott das Gebet hört und dass er die Kontrolle hat über die Lebensereignisse, obwohl es für mich gerade aussieht, als ob er nicht aufgepasst hat. Und deshalb ist die Frage, vertraue ich Gott, weil ich die Gaben habe, dann klammere ich meinen Glauben an die Gaben, oder vertraue ich dem Geber und ich hänge mich an ihn, auch in den Situationen, wo ich es nicht verstehe. Und dann kann der Glaube erwachsen werden. Weil ganz oft fangen wir an als Kinder im Glauben, wenn wir zum Glauben kommen, irgendwo auf der Ebene. Und die Warum-Fragen, die dann hochkommen, die haben manchmal gewisse Anteile von diesem Denken. Und da kann man dann hineinreifen in diese Phase hinein, in den Bereich, wo man mit diesen Zerwürfnissen des Lebens fertig werden kann und trotzdem an Gott vertraut. Ich habe 2 Bilder mitgebracht. Einmal unser Alpha und Omega, wird im Buch der Offenbarung gesagt, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Alpha und Omega bedeutet, er hat den Glauben gestartet und das Werk auch zu Ende gebracht am Kreuz. Bedeutet auch, er ist der Erste und der Letzte von Schöpfung bis zum Ende dieser Schöpfung. Er wird am Ende da sein. Alpha und Omega bedeutet aber auch, er ist selbst den Weg eines Gläubigen gegangen und hat bis zum Tod Treue gehalten und ist damit für Christen ein Beispiel, wie sie in seinen Fußstapfen wandeln sollen, ganz besonders im Hebräerbrief. Und für mich ist es total wichtig zu sehen, dass der, in dessen Fußstapfen ich wandle, hat sein Leben mit 33 Jahren verloren. Da ist das Leid schon eingebaut. Das heißt, jeder, der gläubig wird, hat nicht die Garantie, dass er ein leidfreies Leben haben wird, sondern er sagt sogar zu seinen Jüngern über die Verfolgung: Mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Jetzt, Gott sei Dank, haben wir keine Verfolgung, aber es ist schon mal das Gegenteil von dem, dass man sagt, es ist garantiert, dass man kein Leid hat. Und das zweite Bild sind die drei Freunde Daniels, Schadrach, Meschach und Abednego in dem Feuerofen mit dem Engel des Herrn, das war Jesus im Alten Testament. Und als der König zu denen sprach und dann sagte, er kommt in den Feuerofen, dann haben diese Freunde einen sehr interessanten Satz gesagt. Sie haben gesagt, siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren, das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Es bedeutet, wenn Gott ein Wunder tut, dann ist es gut. Aber daran hängt unser Glaube nicht. Selbst wenn Gott kein Wunder tut, werden wir trotzdem ihm die Treue halten, weil wir wissen, dass er da ist und dass er uns festhält. Und dies ist der reife und erwachsene Glaube, in dem man dann langsam hineinkommt durch diese unterschiedlichen Fragephasen und Zweifelsphasen aus dem Warum heraus, dass man einen Frieden findet unter der Hand Gottes. Dass man sagt, ich weiß, dass er auf mich aufpasst, obwohl er etwas zugelassen hat, das wehgetan hat. Ich weiß, dass er mich liebt, obwohl das brutal wehgetan hat. Ich weiß, dass ich bei ihm sicher bin, obwohl ich mich in der Situation unsicher gefühlt habe. Ich weiß, dass er da ist, ich vertraue auf ihn, auch wenn er nicht alle meine Wünsche erfüllt. In diesem Sinne. Gibt es zu dem Thema, was wir jetzt besprochen hatten, irgendwelche Fragen? Irgendwelche Rückmeldungen, vielleicht etwas, wo ihr sagt, das wird mal jemanden interessieren. Und ich frage jetzt nicht für mich, ich frage für andere. Dann haut einfach mal eine Frage raus oder eine Frage, die ihr von jemand anders gehört habt. Dann bringen wir die hier ein. Der Hansi hatte mich erst schon gefragt nach einer Sache in der Vorbereitung, und zwar, wie kann man als Angehörige Leuten eigentlich gut helfen und mit diesen Dingen klarzukommen. Früher hatte ich immer das Gefühl, irgendwie musste ganz schnell ein Bibelvers parat halten und die richtigen Sachen sagen, um das. Aber das ist aus meiner Erfahrung ist überhaupt nicht hilfreich. Am hilfreichsten sind die Leute, die den Mund geschlossen halten. Weil Leute, die mit Belehrungen ankommen, das brauchst du gar nicht in der Situation. Und das macht es leicht für jeden von euch, dem keine gute Antwort einfällt, weil dann bist du genau die richtige Person, die man da hinschicken kann. Leute, die gelernt haben, die Klappe zu halten. Ui, das klingt aber böse, ne? Aber die Freunde Hiobs, die haben eine Woche lang alles richtig gemacht, als sie die Klappe gehalten haben. Und als sie angefangen haben zu reden, haben sie alles kaputt gemacht. Aber davor waren sie so weise. Und in der Situation ist es genau das. Klappe halten, da sein, helfen, fragen, wie man helfen kann. Und das konstant, einfach über die Zeit hinweg. Und dann Hilfsangebote machen. Jeder, der leidet und der einen Einbruch hat, der braucht, das sagt auch die Trauerforschung, der braucht Gemeinschaft, Liebe, Nähe zu anderen Menschen, der braucht Gespräche. Nicht immer ein therapeutisches Gespräch, je nachdem, wie der Fall ist. Aber wenn Therapie notwendig ist, dann ist das auch total super. Dann soll man auch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist richtig gut. Aber es brauchen Menschen. Und deshalb ist es gut, Angebote zu machen. Wenn man merkt, die Person hat heute keine Lust, zu der Veranstaltung oder zu der Geburtstagsparty oder da zu kommen, dann lädst du nächste Woche oder nächsten Monat trotzdem wieder ein. Und an irgendeinem Zeitpunkt hat die Person dann genug Angebote, dass sie sagt, okay, heute fühle ich mich so, heute kann ich hingehen. Ja. Eine andere Sache ist, Leuten den Freiraum zu lassen. Es gibt Tage, wo jemand sich schlecht fühlt und die wollen nicht in eine Gemeinde kommen. Dann nicht denken, die machen jetzt alle falsch, nichts tratschen über die oder keine Vorwürfe machen, nicht belehren, einfach akzeptieren. Und dann siehst du irgendwie, oh, die sind auf einer Geburtstagsfeier, die lachen. Und dabei ist der Mann irgendwie vor einem Monat gestorben. Hat sie den dann gar nicht geliebt? Wie kann sie das bloß machen? Die lacht da ja. Und das ist gerade die Freiheit. Menschen müssen die Freiheit haben, sich so zu geben, wie sie sind. Und wenn sie das bei dir dürfen, dann bist du der beste Freund und die beste Unterstützung, die da ist. Weil ganz oft ist es so, du heulst und heulst und heulst und dann lädt dich jemand ein und für einen Moment vergisst du, dass da jemand im Sterben liegt. Und du kannst lachen und du lachst und für dich ist dieses Lachen ein Lebenselixier. Es ist der einzige helle Lichtstrahl in der Woche. Und dann kommt irgendjemand her und denkt, du liebst den Toten nicht oder den, der gerade stirbt. Und sagt es auch noch, versteht ihr? Doof. Und deshalb ist das total hilfreich. Überall da, wo ein bisschen Freude, ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Normalität, etwas anderes rein kann aus dem Alltag, was das Dunkel vertreibt, das ist immer Gnade, es ist ein Geschenk und da soll der Mensch alles nehmen, was er kriegen kann. Und ihr macht die Angebote als Angehörige und Freunde, fragt, wie ihr helfen können und ansonsten drängt ihr euch nicht auf, bleibt aber konstant da, nicht Leute fallen lassen nach einer kurzen Zeit. Gut, gibt es Fragen? Ja.
Ich habe eine Frage und zwar hatte ich auf der Arbeit ein Gespräch mit einem Mann, der sein Kind verloren hat in ganz jungen Jahren. Also das Kind hatte eine Kinderkrankheit, ist nur 4 oder 5 Jahre alt geworden und dann hat er auch gesagt, ja, wie kann Gott sowas zulassen? Ich glaube nicht an einen Gott und so weiter und ich habe ihm dann auch gesagt, ja, also Gott hat dein Kind nicht umgebracht, sondern der Tod gehört zum Leben dazu, die Sünde hat den Tod in die Welt gebracht und dann hat er aber gesagt, ja, aber er hat ja die Macht, es zu verhindern und das hat er nicht getan. Mhm. Und was würdest du in so einem Fall empfehlen zu antworten oder hast du vielleicht schon mal solche Erfahrungen gemacht, dass Menschen sowas sagen? Hört man ja, glaube ich, auch häufiger, ne?
Ich würde mich aus dem Dialog rausziehen, elegant. Weil das ist ja mit Argumenten nicht zu gewinnen, das Gespräch, ne? Und einfach sagen, ja, das ist brutal. Er hat es nicht getan. Wir können ihn fragen, wenn wir im Himmel sind. Er ist nicht unser Maskottchen, aber ja, das ist schlimm, das tut weh. Komm, wir beten zusammen. Irgendwas sowas. Je mehr du versuchst, Antworten zu geben, ich brauche gleich noch ein bisschen Wasser. Nein, sorry. Je mehr du versuchst, Antworten zu geben, desto mehr kommst in Dialog, wo er immer neue Fragen stellt. Und im Grunde genommen ist die einzig richtige Antwort, die man dort ihm rationalerweise geben könnte, er wird irgendeinen Grund gehabt haben und wir wissen nicht welchen. Oder aber es gab keinen Grund, weil das Kind geboren war und Gott hat dem Kind 4 Jahre geschenkt. Er hat ihm nicht 70 Jahre geraubt. Aber das tröstet solche Leute in der Situation nicht, weil deren Schmerz ist hier und nicht hier. Deshalb, Information hilft da ganz oft nicht. Und deshalb würde ich da sagen, ja, das ist schwer, komm, ich bete für dich. Und dann einfach die Nähe mit ihm suchen und so. Und wenn er immer wieder bohrt, kann man versuchen, irgendwo mal so einen Satz als Antwort zu geben. Aber sich da so weit wie möglich raushalten aus Diskussionen. Weil die Antworten, die nachvollziehbar sind, die sind auch nicht hilfreich. Also sie trösten den Menschen nicht. Ja.
Eduard, ich hatte noch eine Frage. Ja. Wo ich noch gearbeitet habe, da ist der Sohn von meiner Ex-Arbeitskollege verunglückt, ziemlich jung. Und wir hatten ein gutes Verhältnis miteinander, sehr gut verstanden, bis auch jetzt. Und wo das gerade passiert war, wir waren natürlich alle, ich kannte den Sohn und in mir war das so, geh dahin. Aber ich habe gezweifelt, soll ich es machen, soll ich es nicht. Ich habe mich überwunden, bin hingegangen. Natürlich fehlten die Worte, du hast zum Teil auch beantwortet meine Frage. In solchen Fällen, wenn du Leute gut kennst, sie in Trauerfall eine Familie haben, dann weiß man auch nicht, was du da sagen willst. Bei den Christen ist das vielleicht einfacher, da wird man auch nochmal mit dem Gebet kannst du nichts falsch machen. Ich will nicht sagen, dass er ungläubig ist, aber sie sind nicht Christen in dem Sinne, wie wir das verstehen. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber ich habe nur gefragt bei ihm, ob ich dann beten darf. Er mit seiner Frau und der Tochter haben gesagt, ja, habe ich nur gebetet und das war es. Wenn, eine Frage jetzt, wenn du eine Meinung hast, du weißt, das ist ein Trauerfall, Leute, die du gut kennst oder nicht so gut kennst, macht das Sinn? Sollte man da hingehen?
Ja, klar. Also hingehen und einfach Beileid wünschen oder irgendeine Karte abgeben, ist immer richtig. Und wenn du so die Person bist, die mit denen auch ins Gespräch kommt, weil sie einen guten Draht zu denen hatte, ist es immer richtig hinzugehen. Die können jetzt sagen, jetzt nicht oder es passt nicht. Viele Ungläubige, die jetzt nicht in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen, kennen aber aus den großen Kirchen das Vaterunser auswendig. Und die beten das immer in schweren Zeiten. Und deshalb kann man mit denen, das ist bei uns natürlich doof, wenn wir das nicht oft genug beten und dann kennen wir es nicht auswendig. Ich habe das mal aus der Kindheit bei Oma auswendig gelernt. Und deshalb war das ein Vorteil. Aber wenn man das dann drauf hat, dann kann man mit denen sagen, komm, wir beten das Vaterunser. Und dann hat man da eine Verbindung. Und ansonsten einfach da sein, fragen, was war und wie es ist und dass es dir brutal leid tut und einfach Hilfe anbieten und da sein. Und die Präsenz, dass du da bist, ne, zählt 1000-mal mehr als die Schlauheiten, die du abgibst. Und das werden die auch nach Jahren wissen, weil der war damals da. Der ist gekommen. Ja? Und viel von dem, was du gesagt hast, werden sie nicht wissen. Und die Gegenwart, das ist das, was Menschen brauchen. Die Gegenwart von anderen, Liebe, Wärme, Unterstützung. Das ist goldrichtig, immer. Also wenn du im Zweifel bist, lieber einmal mehr hingehen als einmal zu wenig. Bitte.
Ich hatte eine gute Erfahrung. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sage ich, was soll ich dir sagen? Komm, ich nehme dich einfach um.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, das war ein großer Segen.
Ja. Sehr gut. Danke euch.